aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Liebe Nora, heute Morgen würde ich gerne mit dir über Demokratie sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Doku-Familienfotografin Karin Schlüter. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ist ja so ein Begriff, Demokratie, wo man jetzt ja nicht sofort yeah sagt und sagt, erzähl mir mehr, aber wir wollen es wagen, weil ich glaube, das ist viel drin für Familien wie auch für uns als Bürger. Und Anlass ist ja, dass du an einem Buch mitgewirkt hast, das kürzlich erschienen ist. Deswegen dachten wir, heute wäre das doch mal ein schönes Thema. Das Buch heißt Demokratie zum Nachdenken, Begeistern und Machen. Das Handbuch für Rheinland-Pfalz und das Saarland.
Ist es aber nicht.
Warum
nur
dieser Untertitel?
Genau. Also zunächst einmal, weil da auch schon Nachfragen kamen. Also das Buch ist herausgegeben worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist ja eine SPD-nahe politische Stiftung, die bundesweit agiert und die hat aber eben Landesstellen in den verschiedenen Bundesländern und eben der sozusagen Landesverband Rheinland-Pfalz und das Saarland hatte eben sozusagen diese Idee und diesen Wunsch zu sagen, wir machen dieses Handbuch Demokratie und hat mich dann eben auch angefragt für einen Gastbeitrag dafür. Genau, das ist aber ein Buch, das sozusagen dort herausgegeben wurde, aber das jetzt nicht spezifisch sich nur auf demokratische Prozesse in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bezieht, sondern das sozusagen für alle Menschen in Deutschland gemacht ist, dass auch alle Menschen in Deutschland kostenlos beziehen können dort über die Friedrich-Ebert-Stiftung und genau, dass man sich auch als PDF runterladen kann, wenn man es in digitaler Form haben möchte. Und das war für mich eine schöne Einladung und ein schönes Projekt, da einen Beitrag dazu zu leisten. Und mein Thema war eben Demokratieförderung in der Familie, also wie wir bereits im Umgang mit Kindern, in der Erziehung einen Grundstein legen können für demokratisches Denken und Handeln.
Mhm. Das heißt, es ist sowas wie, ich zeige den Kindern meinen Wahlzettel und die dürfen mich fragen, was ich wähle? Meinst du sowas?
Also es geht im Prinzip schon viel früher los. Letztlich erkläre ich in meinem Beitrag, dass Demokratie ja ganz viel mit Teilhabe zu tun hat, mit Zuhören, damit, dass man so eine Grundüberzeugung hat, dass jede Stimme gleich viel zählt. Und das verknüpfe ich eben mit dieser Idee der Jesper-Juhlschen Gleichwürdigkeit. Also im Prinzip ist meine Argumentation, dass ein wertschätzendes, respektvolles Familienleben, wo kindliche Bedürfnisse genauso Raum bekommen wie erwachsene Bedürfnisse, wo Kinder ihre Meinung sagen dürfen und sollen und wo sie auch die Erfahrung machen, gehört zu werden und wo Kinder in Widerspruch gehen dürfen auch, ne, mit Erwachsenen und wo nicht so eine Basta-Pädagogik stattfindet, sondern wo Themen ausdiskutiert werden, wo man eben auch manchmal verhandeln muss über bestimmte Regelungen in der Familie, dass das alles im Prinzip ein Trainingslager ist für demokratische Teilhabe als erwachsene Bürgerin, als erwachsener Bürger. Ich habe da auch, während ich an dem Kapitel geschrieben habe, nochmal Herbert Renz-Polsters Buch Erziehung prägt Gesinnung gelesen, das ich sehr schätze, in dem er ja so nachzeichnet, dass sich der Hang, sich sozusagen von autoritären politischen Mustern angezogen zu fühlen, oft auch erklären lässt über sehr autoritäre Erziehungsmuster, die Menschen in ihrer Kindheit erfahren haben. Also wenn ich sozusagen darauf geprägt bin, es muss immer eine starke Person geben, die das Sagen hat und ich bin sozusagen als Kind der Untertan einer solchen Person, dann finde ich auch so einen Strongman sozusagen, ne, als erwachsene Person oft attraktiv oder ich habe das Gefühl, das ist sozusagen mein erlerntes Muster, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, nämlich mit der Faust auf dem Tisch so und umgekehrt lässt sich eben auch demokratische Teilhabe lernen in der innerfamiliären Sozialisation, weil man natürlich bei einem Aufwachsen in Gleichwürdigkeit auch so Kompetenzen entwickelt, wie zum Beispiel Widersprüche aushalten zu können, zu lernen, dass es nicht nur eine richtige Meinung gibt, dass auch ein Kompromiss geschlossen werden kann zwischen unterschiedlichen Positionen und so. Und das sind alles Fähigkeiten, wenn wir die in der frühen Kindheit kennengelernt haben, in der Familie, aber vielleicht auch in Einrichtungen, ne? Also in dem Kindergarten, Kita, Schule, in diesen Kontexten, dann werden wir demokratiefähige StaatsbürgerInnen, wenn man das so nennen will. Ne? Also denn, dann haben wir eben auch eine Bevölkerung am Staat, die will, dass ihre Stimme gehört wird und die auch die Erfahrung gemacht hat, dass das funktioniert.
Mhm. Mhm. Aber okay, also für mich sind da ja schon noch ein paar Zwischenschritte dazwischen, merke ich gerade. Mhm. Ich finde, das ist wie dieser ganze Demokratiebegriff, das ist so vielschichtig. Weil natürlich verstehe ich deine Argumentation, dass nur wer das Gefühl hat, und zwar möglichst früh gehört zu werden, mhm. beitragen zu dürfen, einen Impact zu leisten, dass der auch auf demokratische Systeme vertraut, aufbaut und da sich einbringt. Und gleichzeitig hatte ich so die Überlegung, ja, aber der Schritt von, ich darf selber entscheiden, ob ich ein Marmeladen- oder ein Schokocremebrot heute Morgen frühstücke, mhm. oder ich darf mitbestimmen, wohin wir in Urlaub fahren, versus, natürlich wähle ich die SPD. Mhm. Weißt ja, du, ja. Also so, ich glaube, dass Demokratie so ein unglaublich, es ist so ein Fischbegriff, mhm. das springt ganz in unterschiedliche Formen. Ne?
Also ja, ja. So. Nee, genau, und das stimmt, da fehlen natürlich auch Zwischenschritte. Also es ist sozusagen so, dass nach allem, was ich über Demokratiebildung weiß, die Basis dafür, dass wir sozusagen zu Menschen heranwachsen, die demokratische Werte verinnerlicht haben, tatsächlich oft darin liegt, wie wir eben auch als Kinder, als Jugendliche die Erfahrung gemacht haben, ernst genommen zu werden. Also diese Grunderfahrung, mhm. ich bin ein Mensch, ich habe eine Stimme, ich habe ein Recht auf Meinungsbildung, Diskussionen mhm. und Widersprüche sind für mich nichts Bedrohliches, sondern etwas Bereicherndes und etwas Normales mhm. sozusagen. Das ist eine wertvolle Grundlage. Und dann braucht es natürlich, wenn Kinder älter werden, mhm. auch demokratische Grundbildung. Also warum leben wir in einer Demokratie? Was haben wir denn sonst noch so ausprobiert? Warum hat das nicht gut geklappt? Wo liegen die großen Stärken einer Demokratie? Wo liegen auch ihre inhärenten Schwächen? Was sind sozusagen die mhm. Dinge, die auch bei der Demokratie immer schwierig sein werden? Ne? Zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse oft sehr, sehr lang dauern. Eine Demokratie ist oft nicht sehr schnell in Entscheidungsfindungsprozessen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn Kinder und Jugendliche älter werden, dass es wichtig ist, darüber auch zu sprechen, was sind politische Parteien? Warum gibt es unterschiedliche Parteien? Da hatten wir ein bisschen in der Wahlfolge schon drüber gesprochen, dass es mir zum Beispiel sehr wichtig ist, da meine Kinder nicht zu überwältigen mit so einer Argumentation im Sinne von, es gibt eine gute Partei, nämlich die, in der ich bin oder für die ich wähle, das erkläre ich euch, warum alle anderen Parteien scheiße sind. Sodass die Kinder, da würden die dann rauslaufen mit dem Gefühl, ich habe eigentlich gar keine Wahl, sondern es gibt sozusagen nur eine Option. Und zu sagen, es gibt mehrere gute Gründe, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und unterschiedliche Parteien zu wählen, ist eine Form von politischer Bildung. Und natürlich kann dann auch dazu gehören, wenn ein Jugendlicher, eine Jugendliche zum ersten Mal wählen darf, dass man dann wirklich auch gemeinsam mal durchspricht. Wie sieht so ein Wahlzettel aus? Was sind da die Optionen? Möchtest du Briefwahl machen? Möchtest du in die Wahlkabine gehen? So, ne? Warum darf man in der Wahlkabine keine Selfies machen? Ja, also das kann man ja alles so ein bisschen miteinander besprechen und begleiten. Und das war schon zum Beispiel in unserer Familie, also wir haben ja schon mitwählende Kinder, auch für uns ein wichtiger, bedeutsamer Moment, das erste Mal sozusagen gemeinsam wählen zu gehen und das auch so ein bisschen zu zelebrieren und zu sagen, das ist auch was Tolles und zwar unabhängig vom Wahlergebnis. Einfach überhaupt, dass wir diese Wahl haben und dass du jetzt Teil bist dieser Gruppe, die da ihrer Stimme Gehör verschaffen darf.
Mhm. Also so als staatsbürgerliche Initiationsritus.
Schon so ein bisschen.
Okay, also ich habe ja meine Kinder, als sie klein waren, schon zum Wählen mitgenommen.
Ja, das haben wir auch gemacht.
Dachte ich, das ist doch ein Event so,
ja.
Das dazu führte, dass mein Kind dann den Nachbarn fragte, also wir haben grün gewählt, was hast du gewählt? So, ja, also so
da
dieses,
muss man aufpassen, wenn die da reingucken
so, der Nachbar
können.
So, ja, klar.
Also ich erinnere mich, wenn du das jetzt gerade so erzählst, das fand ich ganz interessant. Ich kann jetzt gerade nicht mehr rekonstruieren, bei welcher Bundestagswahl das war, aber also meine Eltern haben mich zum Wählen als Kind auch mitgenommen und ich erinnere mich, dass es dann eine Bundestagswahl gab, wo ich mit meiner Mutter mit in die Wahlkabine wollte. Ich war so ein relativ anhängliches Kind, ich war immer ungern von meiner Mama getrennt und ich war da auf jeden Fall so im frühen Grundschulalter und dann sagte eben so ein Wahlhelfer, ich darf da nicht mit in die Kabine und sagte, also ganz kleine Kinder dürfen, aber sobald Kinder in dem Alter sind, dass sie lesen können, dürfen sie nicht mehr mit in die Kabine. Und dann sagte ich, warum? Und dann sagte der ganz ernsthaft zu mir und sagte, weißt du, du würdest das sicher nicht machen. Aber es gibt echt Kinder, die werden von anderen Elternteil zum Beispiel angestiftet, dann zu kontrollieren, was die Mama wählt. Und wir haben in Deutschland ja freie und geheime Wahlen. Und da muss ich drauf aufpassen, dass das auch für deine Mama gilt.
Wow.
Und das fand ich total beeindruckend.
Die Wahlstasi im Kinderzimmer.
Ja, aber ich fand es damals, also ich fand es wirklich ein nachvollziehbares Argument zu sagen. Weißt du, es ist auch so, siehst du, du würdest das sicher nicht tun, aber wir müssen da diese Regeln hochhalten.
Und hat er gut gemacht, ja.
Ich fand das richtig, richtig gut. Das war so ein Demokratieerlebnis in so einer frühen Kindheit. Und dann auch wirklich so zu sagen, ja, stimmt. Also ich weiß, was meine Mama wählt, aber wenn meine Mama jetzt vielleicht was anderes wählen wollen würde und ich würde in einer Familie leben, wo das ein Problem wäre und ich könnte das erzählen, das wäre dann vielleicht echt nicht gut.
Das ist cool. Das ist echt cool. Hat er gut gemacht.
Ja, ja. Danke an den Wahlhelfer von, ich habe keine Ahnung, wann das war, 1990?
Ich dachte nur so, dass so Teilhabeerlebnisse bei den Kindern ja ansonsten so Sachen sind wie Klassensprecherwahl oder es gibt jetzt so Schulsprecher ja. oder SchülerInnenversammlungen, wo dann Teil des Regelkorsetts, der an der Schule herrscht, bestimmt wird oder was machen wir nächstes Jahr bei der Projektwoche als Thema oder solche Sachen. Ne? Dann lernen die ja eigentlich auch dieses ganze, ich muss irgendwie versuchen, Mehrheiten zu bilden oder warum wird immer der sympathischste Mensch gewählt oder auch eben gerade nicht. Und wie wechseln sich da auch so Mehrheiten oder eben auch so Sympathien?
Ja, ja, oh Gott, da muss ich auch dran denken, was ich da schon für Tränen getrocknet habe bei meinen eigenen Kindern nach solchen KlassensprecherInnen-Wahlen, wo dann eben auch dann so ein verzweifeltes Kind bei einem zu Hause sitzt und sagt, ich habe so eine gute Rede gehalten, ich hatte so viele gute Ideen, aber es wird immer der gewählt, der am besten Fußball spielen kann. Das hat doch gar nichts mit Klassensprecher zu tun. Und dann sagt man, ja, das ist leider manchmal so, ne? Dass dann halt manchmal auch einfach ist doch ein gewisserweise auch ein Beliebtheitswettbewerb ist. Du wärst sicher ein ganz, ganz toller Klassensprecher geworden. So. Oh, ja, das ist schon schmerzhaft.
Warst du Klassensprecherin?
Nie. Nee, nee. Ich war, das denken ganz oft Leute, dass ich das gewesen wäre. Und ich war ja in meiner gesamten Schulzeit total die Außenseiterin. Das müssen wir irgendwann mal in einem anderen Podcast besprechen oder ohne Mikrofon. Aber nee, also ich war ziemliche Außenseiterin. Ich bin teilweise auch ziemlich gemobbt worden und insofern war ich gar nicht so ein, ja, also in den Klassen niemals mit so einem sozialen Standing ausgestattet, dass ich irgendwie eine Wahl hätte gewinnen können. Und das ist durchaus eben auch was ich auch relativ früh für mich so mitbekommen habe, dass eben Teilhabe nicht immer gerecht ist, dass nicht immer eine Person, die vielleicht sich für irgendwelche Belange einsetzen würde, ein Mandat bekommt, sondern ne, da geht es um ganz andere Dinge. Was ich schon auch festgestellt habe, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da hat sich mittlerweile, glaube ich, auch einiges verändert, aber ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen und zur Schule gegangen und mein Mann in Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein wurde unter Heide Simonis und so damals wirklich sehr, sehr viel getan in Sachen Partizipation im Schulsystem. Also da war tatsächlich so, dass die Schülermitverwaltung eine echte Instanz war. Also die saßen mit in der Schulkonferenz. Es gab da sozusagen immer wieder, ich weiß nicht die genauen Prozesse, aber bei verschiedenen Entscheidungen, die die Schule betraf, hatte die Schülerschaft wirklich ein Votum. Und das war bei uns, als ich in Baden-Württemberg zur Schule gegangen bin, überhaupt nicht so. Also die SMV durfte entscheiden, wann die Unterstufendisco stattfindet oder so. Aber wir saßen in keinen, weißt du, in keinen Beschlussgremien mit drin oder sowas. Und was ich eben interessant fand, war, dass mein Mann tatsächlich als Schüler quasi über diese schuldemokratischen Strukturen total politisiert wurde. Der ist dann im Landesschülerparlament gewesen, der war eine Zeit lang Landesschülersprecher von Schleswig-Holstein und ja, und hat da richtig so ne, Teilhabe praktisch als junger Schüler schon so miterlebt, im Sinne von in demokratische Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden zu sein mit 16. So. Und da habe ich selber so gedacht, als wir uns dann kennengelernt haben, das ist total krass, selbst wenn ich das gewollt hätte. Also es gibt schon auch einen Landesschülersprecher von Baden-Württemberg, aber dadurch, dass man sozusagen bei uns in der Schule nie das Gefühl hatte, die SV kann irgendwas reißen, wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass das sozusagen ein Weg sein könnte, irgendwas zu entscheiden oder zu verändern. Und das zeigt auch nochmal so, ne, dass so eine Unterscheidung, wie ja, wie demokratisch so ein System organisiert ist, ob eben wie in Baden-Württemberg und Bayern, zumindest in dieser Zeit, man sagt, im Prinzip ist das hier alles Sache der Erwachsenen, ne? Oder ob man wirklich auch die Minderjährigen, die es betrifft, mit an den Tisch holt, das echt einen Unterschied machen kann bei so einem Politisierungsprozess. Und als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, habe ich gemerkt, dass er sehr, sehr viel erfahrener war mit so, ich sag mal, praktischer politischer Arbeit, logischerweise, als ich. Und dass ich da echt so ein bisschen Nachholbedarf dann hatte, sozusagen ganz viele Dinge erst zu lernen und zu verstehen, die er einfach aus der praktischen Arbeit schon kannte.
Okay. Das ist interessant. Ich denke gerade darüber nach, ob bei uns Politisierung eher außerhalb der Schule stattgefunden hat, also auf Demonstrationen, also durch so ein Dagegensein mehr als jetzt durch so ein Teilhabe als positiv erleben. Aber das kann natürlich auch, stimmt schon, Teil des bei aller Klischeehaftigkeit doch eher sich bestätigenden bayerischen Schulwesensart sein, dass das halt nur relativ limitiert möglich war. Ich denke immer noch über diesen Schritt nach, wie dann aus diesem jungen Menschen, der sich sozusagen eine Meinung bildet oder zwei, wie daraus politischer Wille entsteht, der dann was verändert. Also da bin ich gerade noch oft in sowohl in meinem Alltag als auch im Umgang mit Kindern dann oft so ein bisschen, ja, ich fühle mich dann immer gleich wie so ein Staatskundelehrer.
Ja, weißt du, was total. Ich meine? Ja, das ist auch schwierig. Und ich meine, gerade Jugendliche wollen ja auch oft alles andere als belehrt werden, ne? Und wenn man dann so ankommt und sagt, ich will dir jetzt mal hier das politische System erklären, so, dann haben die auch schon keinen Bock mehr. Und es gibt durchaus nicht wenige Familien, die ich persönlich kenne, wo die Eltern sehr, sehr politisch interessiert und engagiert sind, wo auch die Form des jugendlichen Protests und des Abgrenzens ein Stück weit auch ist, zu sagen, lasst mich in Ruhe mit dem Politikkram. Ich gehe auch nicht wählen, ich habe keinen Bock drauf. Und das ist natürlich schlimm für einen selber, wenn man so denkt, jede Stimme zählt, das ist so ein Teil meiner eigenen Grundüberzeugung. Und dann hat man vielleicht so ein 17-Jährigen zu Hause, der bei der Landtagswahl oder der Europawahl mitwählen dürfte und dann sagt, nö, meine ich.
Genau. Oder es gibt ja dann auch hier, in was die jetzt machen, sind auch so Wahlen in den Schulen, so As-if-Wahlen. Ja. Also wenn jetzt Bundestagswahl wäre, was würdest du dann wählen? Und mein Sohn hat dann erzählt, die mussten dann alle sich für irgendeine Partei interessieren und er musste dann irgendwie ganz schnell das Programm der Piratenpartei durchlesen, von der er, glaube ich, vorher noch nie gehört hatte und da irgendwas raussuchen zum Thema Datenschutz oder ich weiß es nicht. Und, ja, dann haben sie alle irgendwie gewählt.
Ja, das waren zum Beispiel immer so Wahlen, diese Mockwahlen, ne? Die haben mich zum Beispiel nie interessiert. Da habe ich selbst immer schon so als Jugendliche gedacht, ja, das bringt halt jetzt gar nichts. Also eine Wahl macht doch auch nur Spaß, wenn es irgendeine Art von Effekt hat. Und das ging tatsächlich meinen eigenen Kindern auch so, dass sie dann halt das teilweise natürlich interessant fanden, wie ist jetzt hier so das Wahlergebnis? Und dann teilweise auch überrascht waren. Meine Kinder haben ja auch ein paar Schulwechsel hinter sich durch unsere verschiedenen Umzüge. Und sagten dann so, krass, in der alten Schule war das Ergebnis völlig anderes als an der neuen Schule. So, ne, das schon. Aber ja, also ich weiß nicht, ob diese, sag ich mal, so ein bisschen Fake-Wahlen wirklich dazu beitragen, das politische Bewusstsein zu erhöhen oder ob das nicht sogar manchmal kontraproduktiv ist, quasi als allererste Wahlerfahrung die Erfahrung von der Wahl zu machen, die halt nur Fake ist, weißt du, und die halt exakt gar keine Konsequenzen im echten Leben hat, so. Was man ja schon beobachten kann, also jetzt nicht nur auf so individueller, anekdotischer Ebene, sondern wirklich auch, wenn man sich Untersuchungen dazu anschaut, ist, dass die Jugend, sag ich mal, tendenziell wieder politischer wird. Also es hat gerade in den letzten 10 Jahren schon so ein Politisierungsprozess stattgefunden. Es haben auch ja mehr junge Leute sich an den letzten Bundestagswahlen zum Beispiel beteiligt als an den vorletzten Bundestagswahlen. Und gleichzeitig gibt es ja diese durchaus viel beschriebene Tendenz, dass viele junge Menschen heute mehr sich sozusagen an den Rändern des politischen Spektrums repräsentiert sehen. Also die zwei stärksten Parteien bei den jungen Erstwählenden bei der vergangenen Bundestagswahl waren die AfD und die Linke. Und also ganz rechts außen und ganz links außen. Ich will jetzt keine Hufeisentheorie aufmachen. Die Linkspartei, haben wir schon mal drüber gesprochen, verorte ich durchaus im demokratischen Spektrum, die AfD nicht. Ja? Und trotzdem ist auch die Linkspartei, ne, die SED-Nachfolgepartei, die wirklich eine durchaus schwierige Historie hat und schwierige außenpolitische Positionen hat. Und trotzdem hat die offensichtlich was erreicht bei jungen Leuten. Und das lässt sich, glaube ich, auch nicht nur darüber erklären, dass sie halt eine coole Spitzenkandidatin hatten und stark bei TikTok sind. So, ne? Also das ist ja immer so das erste Erklärmuster. Ja, die können halt die sozialen Medien gut bespielen. Aber was wir schon beobachten können bei jungen Leuten, ist, dass, sage ich mal, die tradierten Parteien der politischen Mitte für viele junge Leute vielleicht auch relativ austauschbar und wenig attraktiv wirken und dass es sozusagen einen gewissen Veränderungswillen gibt, einen gewissen Wunsch auch nach einer Radikalität, so dieses, ne, Sachen auf den Kopf stellen und dass dann eben die ja, extremeren Positionen attraktiver wirken als die gemäßigteren.
Ich kann es zu einem größeren Teil nachvollziehen. Also bei der AfD-Wahl samt und sonders nicht. Da, glaube ich, erklärt sich das anders, würde ich so sagen. Ansonsten finde ich den Gedanken von dir sehr überzeugend zu sagen, die Worte, die Grünen, SPD oder FDP, CDU, CSU, die lösen ja bei uns was aus. Das ist verbunden mit unserer politischen Erfahrung. Das ist an Personen geknüpft wie Scholz oder an Politiker davor. Und wenn du da neu in das Game kommst, denkst du ja, wo ist denn der Unterschied? Also das glaube ich, dass das einfach gar nicht so Riesenunterschiede sind von außen betrachtet, aus junger Perspektive, als wenn man da halt schon so länger mitschwimmt und einfach klar sagt, ja, aber die FDP hat ja schon mal eine Regierung platzen lassen. Ja, so, das wissen die ja alles gar nicht, ja. Und gleichzeitig natürlich, wie du sagst, dieses schnellere Antworten ist halt immer attraktiv erstmal. Also ich finde das sehr menschlich, sich einfache Antworten manchmal zu wünschen.
Total.
Ich bin halt nur sozusagen schon alt genug, um zu sagen, gibt's halt meistens leider nicht.
Ja.
Aber die Alternative nervt ja auch so ein bisschen. Also ich meine, als du erzählt hast von deinem Gespräch mit Robert Habeck, da hast du es ja auch so ein bisschen nicht ernüchtert, aber sozusagen nochmal sozusagen realitätsgecheckt erzählt. Dieses Thema, ja, sie müssen halt erstmal eine Mehrheit finden und das muss dann halt erstmal durch den Willensbildungsprozess und das muss dann irgendwann mal in den Entwurf und das muss dann irgendwann und dann, oh, leider sind die 4 Jahre schon wieder um. Puh, fühlt sich natürlich jetzt nicht an als sexy Konzept ever.
Ja, total. Nee, und es ist ja auch so, dass ne, junge Menschen sich heute häufig ja auch nicht politisch binden in Sachen Parteibeitritte, sondern sich dann eher so für ein bestimmtes Thema zusammenschließen, ne, und sagen, ich bin Teil von dieser Initiative oder wir engagieren uns gemeinsam für diese Belange und es gibt da sozusagen weniger Bindung und dann ist eben oft auch der Wunsch da, dass man sehr schnell einen Effekt sieht und das ist natürlich so, dass in den letzten Jahren für sehr viele junge Menschen gefühlt nicht genug passiert ist und ja auch tatsächlich nicht genug passiert ist, ne? Also wenn wir uns sozusagen anschauen, beispielsweise beim Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, ne, wie die Zahlen sind, wie die Dringlichkeit sind, da kann man ja wahnsinnig werden darüber, in welchem unfassbar langsamen Tempo politisch sozusagen da was passiert und man sieht sozusagen, ja, es gibt viele gute Absichten und es werden mehr Windräder gebaut, aber letztlich faktisch gehen die Emissionen immer noch nach oben und die müssten unbedingt nach unten gehen und dass man da dann so ein bisschen auch als, gerade als junger Mensch, dann daran verzweifelt und sagt, da müssen jetzt radikalere Lösungen her, so, das ist total nachvollziehbar und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen bedrohlich für so einen demokratischen Prozess, wenn sozusagen die Extreme so gestärkt werden. Also ich habe ja selber in der Folge vor der Bundestagswahl die Linke inkludiert in meine Liste sozusagen gut wählbarer Parteien, ne? Weil ich eben auch sehr stark die ja, sozialpolitischen Aspekte, die sie im Wahlkampf sehr in den Mittelpunkt gestellt haben, nachvollziehbar fand und auch fand, dass sie da eine gewisse Lücke auch geschlossen haben, die teilweise andere demokratische Parteien gelassen haben, indem sie sich einfach ganz stark darauf fokussiert haben zu sagen, ne, bezahlbare Mieten und bezahlbare Kinderbetreuung und funktionierendes Krankenhaussystem, solche Sachen. Aber jetzt gerade in den letzten Wochen hat sich ja schon nochmal sehr gezeigt, auch in den ganzen Diskussionen um dieses Sondervermögen und um die Ukraine-Hilfen, dass eben ja, außenpolitisch die Positionen einfach wahnsinnig schwierig sind. Und diese fast schon zynische Zuschreibung zu sagen, wir schicken schon gern Hilfe in die Ukraine, aber halt nicht die Hilfe, die die wollen, nämlich militärische Hilfe, sondern wir schicken dann halt vielleicht Elektrogeneratoren. So, das hatte was Erschreckendes für mich auch. Und da habe ich dann schon auch dran denken müssen, was die Politologin Catherine Klüver-Ashbrook neulich gesagt hat in einem Podcast bei Anne Will, den können wir in den Shownotes verlinken, wo sie eben auch so ein bisschen sagte, Demokratie ist immer bedroht, wenn Menschen in die Extreme gehen und tatsächlich eben auch, wenn sie sozusagen ja, den etablierten Strukturen sozusagen nicht mehr vertrauen und denken, man müsse sozusagen alles komplett umwerfen, um was Gutes zu erreichen, weil Demokratie eben tatsächlich von Kompromissen lebt und von der Fähigkeit, Widersprüchlichkeit auszuhalten. Und wenn immer mehr Menschen diesen Konsens quasi aufkündigen und dann gibt es lauter Unvereinbarkeitsbeschlüsse und mit denen reden wir nicht und mit denen nicht und so, dann ist Demokratie schon bedroht.
Okay, es geht aber früh los. Ich bin immer unsicher, wie bedroht die jetzt nur wirklich ist, weißt du? Also sehr interessant, was du sagst.
Gleichzeitig ist dieses Narrativ mit dieser bedrohten Demokratie an sich natürlich auch schon ein bisschen gefährliches, ne? Also das hat man auch so ein bisschen gesehen im US-amerikanischen Wahlkampf. Da war ja quasi so das Kernargument der Demokraten immer, die Demokratie ist in Gefahr, die Demokratie ist in Gefahr, wir müssen die Demokratie retten. Und das hat halt bei ganz vielen Leuten überhaupt nicht verfangen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir eine Demokratie nicht quasi kränker reden, als sie ist. Also viele Menschen sagen mir heute, sie haben unglaubliche Angst davor, dass in 4 Jahren die AfD an die Macht kommt. Sie haben unglaubliche Angst davor, dass sie auswandern müssen. Ne? Und das ist teilweise biografisch total begründbar. Und gerade Menschen mit Migrationsgeschichte oder queere Menschen, Menschen, die anderen marginalisierten Gruppen angehören, haben natürlich manchmal einfach Angst davor, was passieren würde, wenn bestimmte Punkte aus Parteiprogrammen Wirklichkeit werden würden. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland immer noch eine total stabile demokratische Mehrheit. Ne? Also weit über 70% aller Menschen sind stabil im demokratischen Lager verortet und sagen, wir wollen eine Demokratie, wir wollen die Demokratie behalten, wir wollen die Demokratie schützen. Und wenn man dann permanent davor warnt, dass die Demokratie quasi am Sterben ist, so kann das natürlich auch zu so Panikreaktionen führen, die dann auch verhindern, dass man so einen demokratischen Prozess einhält und schützt und bewahrt, ne, und auch so eine gewisse Zuversicht hat. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von einer Drehbuchautorin, die sagte, wenn Menschen an die Zukunft denken, dann denken sie fast immer an Katastrophenszenarien. Und sie hat dann tatsächlich auch so eine gewisse Verantwortung der Filmindustrie da hergestellt und hat gesagt, wir haben den Menschen sozusagen jahrelang immer nur so Apokalypse-Filme hingehauen und erwarten jetzt, dass sie eine positive Zukunftsvision entwickeln. Ne, das fand ich total interessant, dass sie sagte, da gibt es auch eine Verantwortung von Kulturschaffenden, nicht immer so eine Doomsday-Geschichte zu erzählen. Also wir sind alle verloren. Sondern tatsächlich auch Geschichten zu erzählen von Dingen, die gut ausgehen können, wenn genügend Menschen sich dafür einsetzen. Und das ist ja auch was, was gerade im Diskurs um Klimapolitik ganz viel diskutiert wird, dass sozusagen seit 50 Jahren Klimaforschende mit Zahlen und Daten und Fakten warnen vor sich
Apokalypse letztlich.
Genau. einem sich erwärmenden Planeten und die Menschen geraten in eine Form von Schockstarre und auch in einen Verdrängungsmodus, weil die Katastrophen, die geschildert werden, so unermesslich sind, dass man dann sich eher ins Private zurückzieht und sagt, ja, dann machen wir es uns halt schön, solange es uns noch gibt. Und tatsächlich gibt es da gerade ganz viel Diskussion auch in der Klimakommunikation zu sagen, wie können wir eigentlich Menschen erzählen, wie geil unser aller Leben sein kann, in einer klimagerechten Gesellschaft. Und da geht es nicht ausschließlich darum, dass wir einen CO2-Abdruck senken, sondern da geht es insgesamt einfach um einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und um ein faireres Miteinander sozusagen. Es geht um soziale Teilhabe. Und wenn wir das sozusagen als eine positive Vision entwerfen und einfach zeigen, dass alle Menschen davon profitieren würden, auch die, die heute das Gefühl haben, sie wären die Verlierer von so einem Transformationsprozess, dann haben wir nicht nur eine Chance darauf, die Katastrophe zu verhindern, sondern dann haben wir auch eine Chance auf ein richtig, richtig gutes Leben. Ja, und also ich will jetzt auch nicht zu sehr abdriften, aber das finde ich auch im Zusammenhang Demokratie einen wichtigen Gedanken.
Ich kann dir voll folgen. Du beschreibst mein Ambivalenzgefühl ganz gut, weil ich muss dran denken, Raoul Krauthausen hat da neulich was zu gesagt zum Thema Inklusion, wo man immer so denkt, ah ja, das betrifft mich ja nicht, das betrifft ja nur Menschen, die irgendwie eine Behinderung haben. Und das ist ja genau falsch, sondern in dem Moment, wo du Inklusion so denkst, dass alle teilhaben können, entsteht en passant eine bessere Gesellschaft. Und für mich ist jetzt aber immer die Frage, wie weit muss man jetzt für Teilhabe, für Inklusion oder für eines dieser Themen trommeln und kämpfen? Oder sind das dann auch so Schönwetterreden, die eigentlich keiner mehr hören will, sondern sollte man es einfach tun? Also ich versuche, glaube ich, kompliziert zu wiederholen, was du jetzt für die Klimakommunikation formuliert hast. Müssen wir jetzt dafür einstehen? Oder sitzen wir jetzt hier als Angehörige einer bräsigen Mehrheit und sagen, ja, so schlimm ist es nicht. Da bin ich total hin und her gerissen.
Ja, ja. Also ich glaube wirklich, wie so oft, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Also es geht nicht um Bräsigkeit, es geht nicht darum, sich nicht zu engagieren, sondern ich glaube schon, dass unsere Demokratie, ja, um dieses Wort nochmal zu verwenden, das aktuell gut gebrauchen kann, dass wir uns im Rahmen unserer individuellen Möglichkeiten stark machen für Dinge, die uns wichtig sind. Und das kann bedeuten, dass wir uns auf so einer hyperlokalen Ebene engagieren, ne, in Sachen Teilhabe im Kontext Schule. Ja, also dazu kann gehören, bei einem Elternabend sich zu melden, wenn ein Ausflug geplant wird für 45 Euro in den Tierpark und dann zu sagen, hallo, das ist einfach nicht tragbar für viele Familien. Und dann auch wenn ich persönlich das vielleicht tragen könnte mit meinem Einkommen, weise ich jetzt auch im Namen derer, die sich nicht trauen, darauf hin, dass das nicht sozial ist. Ne? Also solche Standards irgendwie anzulegen und solche Summen da zu verplanen aus den Budgets von Familien als Beispiel. Und ich kann schauen, auf einer ganz lokalen Ebene, gibt es irgendwelche Initiativen, irgendwelche, ne, Gruppen, die schon was machen für Belange, die mir wichtig sind, die ich in irgendeiner Form unterstützen kann. Und dann habe ich vielleicht die Ressource Zeit, dann habe ich vielleicht auch einfach die Ressource Geld. Ich kann auch einfach mit Geld jemanden unterstützen, wo ich sage, die machen gute Sachen. So. Und natürlich, das ist schon immer mein Anliegen. Ich finde es schon nach wie vor auch echt eine gute Idee, gerade in Zeiten wie diesen, die einfach stürmisch sind politisch, einer politischen Partei beizutreten. Und auch da, denke ich, ist es einfach manchmal wichtig, sich klarzumachen, unser demokratisches System wird am Laufen gehalten von diesen Parteien. Diese Parteien brauchen auch ein gewisses Geld, um operieren zu können. Und diese Parteien müssen auch den Rückhalt haben aus einer Gesellschaft. Und das haben sie auch in Form von Mitgliederzahlen. Und eine Parteimitgliedschaft ist keine Liebeshochzeit. Ich muss nicht alles an der Partei toll finden. Aber wenn ich merke, ich habe die letzten 4 Wahlen eigentlich immer die gleiche Partei gewählt, weil ich fand, die macht eigentlich so mit die beste Politik nach meiner Ansicht, dann kann ich mir schon überlegen, möchte ich da außer alle 4 Jahre oder 2 Jahre oder je nachdem, wann halt Wahlen sind, mein Kreuz zu geben, vielleicht auch noch was von meiner Zeit, von meiner Kraft oder von meinem Geld investieren, um dieses System am Leben zu halten. Ne? Und das muss ich aber nicht aus so einer Panik heraus machen, im Sinne von, ich muss jetzt einer Partei beitreten, um dem Untergang der Demokratie vorzubeugen, weißt du? Sondern eher so, das ist doch eine gute Sache. Das kann man auch machen, ohne in einem Panikmodus zu handeln. Weißt du, was ich meine?
Okay. Ja, für mich ist es eher so ein, wie kann ich demokratische Strukturen stärken?
Ja.
Also gut, natürlich ist natürlich Parteieintritt wahrscheinlich eine Möglichkeit. Ich stehe dann eher immer so vor der Frage, wie schaffen das eigentlich Leute, sich noch politisch zu engagieren? Neben all diesen Themen, die wir ja alle so noch auf dem Zettel haben. Das bewundere ich ja dann eher.
Und gleichzeitig, auch das muss ich nochmal dazu sagen, ganz, ganz viele Menschen scheuen davor zurück, in eine Partei einzutreten, weil sie sagen, ich habe keine Zeit, mich auch noch zu engagieren. Ne? Und es ist wichtig zu wissen, und das sage ich jetzt sozusagen als Parteimitglied, natürlich ist es cool, wenn Leute sich einbringen können und wenn die zu Stammtischen kommen oder beim Wahlkampf unterstützen oder so. Aber du kannst auch bei jeder politischen Partei beitreten mit einer ganz normalen Mitgliedschaft und einfach deinen Mitgliedsbeitrag bezahlen und sagen, Leute, ich habe die nächsten Jahre keine Kapazitäten für Stammtische, mhm. Wahlkampfveranstaltungen, irgendwas. Ich will einfach nur sozusagen unterstützendes, also quasi passives Mitglied sein. Und das ist total okay. Da wird man nicht für geschämt, da rufen dann nicht irgendwelche enttäuschten Parteimitglieder an und sagen, warum bist du nicht gekommen? So, sondern diese Möglichkeiten zum Einsatz sind sozusagen eine zusätzliche Option und du kannst, wenn du willst, das machen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, ich habe Zeit exakt einmal im Jahr bei irgendwas zu helfen, sagt mir, was euch am dringendsten ist. So. Aber selbst wenn du in Anführungszeichen nur deinen Parteibeitrag bezahlst und sonst gar nichts machst, bist du ein wertvolles und wichtiges Mitglied dieser politischen Partei. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also einerseits wird über das Parteienfördergesetz geregelt, dein Mitgliedsbeitrag aus der Staatskasse nochmal deutlich erhöht, also nahezu verdoppelt. Die Partei kriegt deutlich mehr, als du ihr bezahlst. Und zweitens macht das einen Unterschied in einem politischen Prozess, ob du 100.000 Leute hinter dir hast, ne, als Parteimitglieder, oder ob du 50.000 Leute hinter dir hast. Also natürlich ist auch ganz wichtig, wie viele Stimmen du bekommen hast, aber es ist schon so, dass das was macht mit der Gewichtigkeit von politischer Arbeit und auch mit den Menschen, die einen da vertreten. Also das ist einfach auch für die PolitikerInnen ein ganz starkes Mandat, zu wissen, wir haben so viele Leute hinter uns, die an uns und unsere Ideen glauben.
Ja. Yeah. Ansonsten wollte ich dir noch von der Broschüre von Katapult erzählen. Hast du das mitbekommen? Die wollten doch erst so ganz viele Gratiszeitungen verteilen und haben dafür so ein bisschen auf den Deckel bekommen.
Ja, die wollten ganz viele AfD-Zitate teilen, um gegen die AfD sozusagen zu agieren. Und dann wurde das sehr kritisiert, dass das auch sehr nach hinten losgehen könnte.
Dass das eher Parteiwerbung ist, genau. Ja. Und die haben so ein schönes kleines Leaflet gemacht, Demokratie stärken. Also was kann man machen?
Ja,
und
erzähl mal.
10 Punkte. Also Punkt 1 ist in Partei eintreten.
Haha, Wasser auf meinen Mühlen.
Du bist drin. Gewerkschaften unterstützen. Lokaljournalismus stärken, das ist ja für die immer so ein wichtiges Thema, weil sie sagen, es gibt ja oft überhaupt keine oder nur sehr einseitige Berichterstattung. Und Demokratie findet ja da statt, wo eben in Castrop-Rauxel im Gemeinderat irgendwas beschlossen wird. Demonstrieren gehen, jawohl. Jugendclub fördern.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin auch Fördermitglied zum Beispiel bei so einem queeren Jugendzentrum in einer Region, wo wenig für queere Menschen getan wird und wo ich dann einfach so auch sehr punktuell einfach gesagt habe, ich will, dass die da gute Arbeit machen können und dass, ne, Menschen da eine Anlaufstelle haben. Und auch das ist was, da kann man ganz punktuell und gezielt unterstützen. Ich unterstütze mehrere Projekte an verschiedenen Orten in Deutschland finanziell. Immer so, wo ich das Gefühl habe, da ist gerade ein Mangel oder da ist gerade ein Bedarf. Ne? Also ich unterstütze zum Beispiel auch das Polylux-Netzwerk, die machen so Demokratieförderung, insbesondere auch in den östlichen Bundesländern, was einfach, finde ich, ein ganz wichtiges Anliegen ist. Und also solche Projekte unterstützen, bin ich großer Fan von.
Dann hätten wir wählen gehen, haben wir besprochen.
Check.
Schönes Punkt ist auch Nein sagen. Da geht es um die Debatte im Privaten. Dann das Internet nicht den Extremen überlassen. Da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden.
Ja.
Bildungsarbeit unterstützen.
Ja.
Das dürftest du auch gerade erledigt haben. Und sich den Omas gegen rechts anschließen.
Ja, das finde ich auch cool. Ja, die machen auch gute Sachen. Die gibt es bei uns auch, so eine Regionalgruppe, die voll aktiv ist. Zu dem Thema Nein sagen und in Internetdiskussionen nicht den Rechten das Feld überlassen, wollte ich noch einen Buchtipp da lassen. Und zwar gibt es ein gerade ganz neu erschienenes Buch, The Power of No heißt das, von Dana Buchzig, die bei Klett-Cotta das veröffentlicht hat. Und das ist so ein richtig cooles, konkretes Buch, wo es darum geht, wie macht man das denn konkret, dieses Nein sagen, und zwar sowohl im persönlichen Bereich, also da geht es nicht nur um politische Kommunikation, sondern geht es auch um Grenzen wahren in Beziehungen oder sozialen Gefügen, aber es geht eben auch spezifisch um die Dynamik politischer Diskussionen, wie kann man sozusagen klare Grenzen da ziehen, ohne sich selbst völlig zu verausgaben und in so ein halbes Burnout zu rutschen, weil man versucht, die Unüberzeugbaren zu überzeugen. Und sie hat auch sehr, sehr viel Expertise. Sie ist so Kommunikationsexpertin, gerade auch für Kommunikation im Internet. Da kann man nämlich viel falsch machen. Also es gibt ja einfach auch Trolle, die sozusagen das sich fast zum Spaß machen oder die sich das zum Spaß machen, Menschen in so endlos Diskussionen zu verwickeln, wo man dann selber das Gefühl hat, ich breche hier jetzt eine Lanze für die Demokratie und eigentlich wird man nur ausgebrannt von so einer absoluten Sinnlos-Diskussion. Und da gibt sie sehr, sehr gute Ratschläge, wo sich sozusagen es auch lohnt, Energie zu investieren, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel auch in der Kommentarspalte, ne, was nicht stehen zu lassen und wo man auch einfach Dinge ins Leere laufen lassen muss, weil man ne, auch über die Logik der Algorithmen manchmal die Plattform von antidemokratischen Kräften auch verstärkt, wenn man so ganz intensiv in Auseinandersetzung mit deren Inhalten geht.
Ah, stimmt, natürlich in dem Moment, okay, verstanden. Hm. Oh, das ist ein kompliziertes Thema.
Ja, warum haben wir uns das ausgesucht? Ja.
Man muss so viel wissen und gleichzeitig wahrscheinlich auch immer nur ab und zu drauf vertrauen, dass es schon wird.
Ja, aber wenn wir nochmal zu den Kindern und Jugendlichen zurückkommen, ist es, glaube ich, wirklich einfach so wichtig, und das gilt ja nicht nur für politische Themen, gerade mit den Heranwachsenden echt auch im Gespräch zu bleiben. Und das klingt immer nach so einer Binsenweisheit, aber ich finde, gerade bei politischen Themen passiert es ziemlich häufig, dass Eltern und Jugendliche irgendwann nicht mehr miteinander reden, zumindest nicht, wenn sie nicht exakt die gleiche politische Meinung haben, so ungefähr. Und dass dann Eltern auch lieber gar nicht so genau wissen wollen, was ihre Kinder und Jugendlichen da so gucken, denken, wählen werden oder so. Und ich finde das so wichtig, gerade in diesem Kontext wirklich offen zu bleiben für Austausch und mit den Jugendlichen zu gucken, was beschäftigt euch? Also mir haben meine Jugendlichen teilweise erzählt, was sie so an Videos gesehen haben, was sie für ne, in ihrem politischen Meinungsbildungsprozess so für Haltungen verinnerlicht haben. Und mir ist das teilweise schwer gefallen, sie nicht sofort zu unterbrechen und zu sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Und ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, da trotzdem erstmal zuzuhören. Also auch bei Aussagen, die ich schwierig fand, um dann wirklich in einem ruhigen Kontext und über dieses Nachfragende so, hast du dir auch mal angeschaut, was sozusagen gegensätzliche Haltung dazu sein können? Hast du mal überprüft, ob das stimmt? Warum könnte das so passiert sein? Also so, das ist ja jetzt eine sehr emotionalisierende Werbung, die du da gesehen hast. Mhm. Hast du mal überlegt, mit welchen Strategien da gearbeitet wurde, um in dir dieses Gefühl hervorzurufen? So. Mhm. Also das fand ich so ganz, ganz spannend.
Finde ich ein voll schwieriges Thema, weil ich neige, glaube ich, schon auch so ein bisschen zum Dozieren. Dann, also da in so ein wirkliches Gespräch zu kommen und das dann mit diesem ganzen Erfahrungsschatz, den man da ja so draufwerfen kann. Ne? Ja. Kind hat irgendeine These, erzählt die erstmal so nach, denkt selber laut und man bietet dann so aus Überforderung gleich eine komplette Erklärung, Einordnung und wie sollen wir uns dazu verhalten? Eines eigentlich, ich glaube, also ich kann da schon auch eher so zur politischen Übergriffigkeit neigen.
Also ich finde es immer ganz hilfreich, das ist so meine Perspektive, wirklich diese Bedürfnisbrille aufzusetzen. Da spreche ich mal im Kontext von kleinen Kindern drüber, dass ich sage, hinter jedem Wutanfall, hinter jeder für uns unverständlichen Verhaltensweise stecken unerfüllte Bedürfnisse. Und wenn dann eben mein Teenie ankommt und sagt, ich glaube, ich will die und die Partei, dann würde ich immer schauen, was ist das Bedürfnis dahinter? Was wird da angesprochen? Und dann kriegt man eben mit, ne, ich will mich gesehen fühlen oder ich habe Angst davor, irgendwelche Zukunftsängste oder ich habe Angst, keinen Job zu finden oder das Gerechtigkeitsempfinden von Jugendlichen wird angefasst im Sinne von, so ich finde es ungerecht, dass die das bekommen sollen und ich nicht und so, weißt du? Und dann kann man da viel, viel mehr bewirken, wenn man diesem Bedürfnis hinter diesem Impuls Raum gibt und das so ein bisschen exploriert, als wenn man sagt, das ist alles falsch und ich habe hier noch eine Statistik, die belegt, dass du falsch liegst. So, ne? Dann wird mir mein Jugendlicher irgendwann nichts mehr erzählen oder so. Und also im Kontext zum Beispiel des Nahostkonflikts war es so, dass meine Jugendlichen immer wieder auch mit mir ins Gespräch gekommen sind, weil sie so sehr krass einseitige Videos oder Takes halt mitbekommen hatten auf Social Media und dann kamen so, aber das ist doch objektiv so, dass die Guten und die Bösen, ne? Und dann sozusagen, ich kann das so verstehen und gerade wenn es um Leid und Sterben und furchtbare Dinge geht, natürlich reagiert man da sehr emotional und sagt, ne, wer sowas macht, muss das ultimativ böse sein. Und was könnte denn dahinter stehen? Was könnte denn, wollen wir mal die andere Seite anschauen oder so? Nicht um zu sagen, es ist genau umgekehrt, sondern es ist einfach komplex und es wird in vielen kurzen, emotionalisierenden Videos viel weggelassen. So. Aber ich fand es auch total anstrengend. Ich habe teilweise gedacht, hey, ich könnte jetzt hier bezahlt werden für diese demokratische Aufklärungsarbeit, die ich hier auch noch mal so eben ehrenamtlich mache, um TikTok-Videos zu korrigieren und einzuordnen. Und gleichzeitig ist das, was die Verbindung schafft und hält.
Ich dachte nur gerade wieder so an meine, sagen wir mal, politische Sozialisierung. Ich glaube, dass das aber nicht anders war. Hm. Also die radikalere, die klarere, die einfachere Antwort, die da oben, wir hier unten.
Ja, ja, klar.
Das ist ganz klar, der Staat und die Polizei. Und vielleicht formt sich dieses einerseits und andererseits ja auch erst über die Jahre oder über die Auseinandersetzung. Hm. Also ich habe auch schon so ein paar politische Positionen vertreten, die mir unglaublich progressiv vorkamen und die ich jetzt heute wahrscheinlich auch nur mit Einschränkungen wieder so formulieren würde.
Ja, ja, klar.
Weißt du, ich meine?
Also das ist natürlich so, im Laufe von so einer politischen Biografie verändern sich auch Haltungen zu bestimmten Themen. Und das hat auch was mit eigener Lebenswirklichkeit zu tun und Erfahrungen, die man
aber
macht.
Aber ich meine, dass das dazugehören kann, auch einfach zu sagen, jetzt mache ich erstmal eine Schwarz-Weiß-Haltung und lehne erstmal die Bullen ab.
Hm.
So, und dann irgendwann zu merken, hey, Moment mal, also so kann man das jetzt nicht bringen. Ja,
ja. Ja, ja. Und gleichzeitig, also ich bin jetzt gerade vor der Bundestagswahl das öfter gefragt worden, auch von Menschen in meiner Community, ne, die das auch unmittelbar betrifft, also für die das keine theoretische Frage war, wie würdest du damit umgehen, wenn dein Sohn AfD wählen würde zum Beispiel und nicht zugänglich ist für Argumente. Und das war für mich eine theoretische Frage, also das ist jetzt keine Situation, mit der ich irgendwie konfrontiert war in unserem Familienleben. Aber ich habe da schon sehr lange und sehr intensiv drüber nachgedacht, weil ich sozusagen gemerkt habe, ich habe so eine grundsätzliche Haltung dazu, zu sagen, Familie muss ein sicherer Rahmen sein, wo auch schwierige Positionen formuliert und diskutiert werden können und wo niemand als Person abgewertet wird, weil er oder sie eine Entscheidung trifft, die ich für falsch halte. So, ne? Also ich habe da so mein gesamtes gedankliches Konstrukt von, mein Kind ist bedingungslos geliebt und angenommen und darf auch in aus meiner Sicht irrige Richtungen gehen und muss da keine Angst haben um seine Zugehörigkeit zu unserer Familie so. Und gleichzeitig hat mich das emotional voll an Grenzen gebracht, dass ich so dachte, wie würde ich da denn wirklich in der Konkretion mit umgehen? Was wäre da auch der richtige Umgang damit? Ich glaube, ich würde da schon sehr, sehr deutliche Worte finden und auch sehr intensiv streiten. Aber ich glaube, das wäre für mich eine richtig krasse emotionale Krise und wirklich sehr, sehr schwer, da noch wertschätzen und konstruktiv mit umzugehen.
In Verbindung zu bleiben.
Ja.
Ja.
Und gleichzeitig, auch das habe ich bei Dana gelernt, gerade wenn es eben nicht irgendein Troll im Internet ist, sondern enge Familienangehörige, ist eben auch die fast einzige Chance, die man hat, um so eine vielleicht auch beginnende Radikalisierung zu stoppen, eben in Verbindung zu bleiben. Also wenn ich dann sozusagen den Kontakt abbreche, dann wird ja die Person sozusagen bestätigt in ihrem Bild von, die da drüben verstehen uns alle nicht, aber wir hier müssen uns zusammenrotten. Und dann entsteht dieses Wir oder Sie denken immer mehr. Und was Dana ganz klar formuliert ist, dass sie sagt, gerade also auch als Erkenntnis aus der Extremismusforschung, das Einzige, was einen beginnenden oder schon stattgefundenen Radikalisierungsprozess stoppen oder umkehren kann, sind persönliche Beziehungen, weil man den Menschen, die man mag und denen man vertraut, sozusagen, ne, am ehesten noch zuhört und da am ehesten noch offen ist. Und zwar nicht, wenn die ankommen mit Argumenten, sondern wenn die ankommen mit Emotionen, mit Verständnis für Bedürfnisse, wenn man sich auf dieser Ebene erstmal wieder treffen kann. Ich will wirklich nachvollziehen können, was dich bewegt, was deine Ängste sind, was deine Sorgen sind. Ich nehme dich damit ernst. Das ist so die Theorie. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, das so umzusetzen.
Ja. Ich hadere mit dieser
Theorie.
Das ist ja keine Theorie, es ist ja das Ergebnis von sicher wissenschaftlich qualifiziert erfolgter Forschung.
Ja, du musst das Buch mal lesen.
Ja. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass dieses, ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von meinem Kind und ich rede jetzt nicht von der AfD, sondern ich rede von der anderen Radikalisierung, dass der Ratschlag zu Radikalisierten jahrelang zu versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, auch dazu führen kann, dass es wahnsinnig anstrengend ist, wahnsinnig auslaugt, wahnsinnig einseitig ist und in den von mir erlebten Beispielen die Radikalisierung trotzdem stattgefunden hat.
Ja, ja, und das ist aber, das schließt sich nicht aus. Und also das beschreibt Dana auch, dass sie sagt, das ist sozusagen der einzige Weg, wie man sowas möglicherweise stoppen kann, ne, über persönliche Beziehungen, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem zu spät sein kann so eine Radikalisierung zu stoppen. Und sie schreibt auch ganz stark über diese Burnout-Gefahr, die quasi davon ausgeht, zu versuchen, eine Person zu retten, die sich nicht mehr retten lässt, sozusagen. Und dass es natürlich auch einen Punkt geben kann, wo man sagen muss, aus Selbstschutz, ich höre jetzt auf damit, weil ich mich selbst völlig verliere in diesem Prozess. Also das schließt sich nicht aus. Das ist tatsächlich so. Und dann ist immer die Frage, wie geht man dann aus so einem Kontakt? Also gibt es noch sowas wie eine ausgestreckte Hand im Sinne von, wenn du irgendwann bereit bist, über diese und jenen Themen nochmal zu sprechen, dann bin ich immer noch für dich erreichbar. Mhm. Oder muss man, weil vielleicht Übergriffigkeiten so extrem sind, ne, komplett aus dem Kontakt gehen? Und da ist es aber sicherlich auch nochmal ein Unterschied, ob man zum Beispiel von einer engen Freundschaft spricht oder einer Geschwisterbeziehung oder was oder von einer Eltern-Kind-Beziehung. Das hat trotzdem nochmal eine eigene Dynamik.
Natürlich, natürlich. Und dass da Empathie auf jeden Fall hingehört und dazugehören muss auf eine Art, das ist natürlich klar. Und auch man nicht nur auf einer Kiste sitzt, die man zudrückt, sondern dass Sachen auch ausgesprochen werden müssen. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja. Okay. Na.
So, da haben wir uns jetzt ein paar Themen genähert. Wir werden die unterschiedlichen Broschüren, Bücher, Download-Links versuchen, euch in die Shownotes zu packen, falls ihr Lust habt, da das eine oder andere nochmal nachzulesen. Und damit kommen wir zur Sponsorin unserer Folge und es folgt deswegen etwas Werbung. Unsere Sponsorin heute ist Karin Schlüter. Sie ist Doku-Familienfotografin und sie arbeitet auf besondere Art und Weise mit euch, wenn ihr Fotos von euch und eurer Familie haben möchtet.
Genau, also es gibt ja oft so diese klassischen Familienfotos, wo dann alle ähnlich gekleidet werden und dann irgendwie arrangiert, damit da so ein schönes Bild für die Weihnachtskarte oder für irgendwie einen Kalender oder sowas entsteht. Und das sorgt natürlich oft für Stress auch in Familien. Die Kinder gucken da nicht so, wie man will. Oder es gibt dann sehr viel Druck, dass die Bilder gut werden müssen. So. Und Karin hat da einen völlig anderen Ansatz. Sie kommt quasi zu euch oder macht was mit euch, entweder bei euch zu Hause oder eben auch im Freien. In einem Ort, wo ihr euch wohlfühlt und macht wirklich dokumentarische Familienfotografie. Das heißt, ihr bewegt euch ganz authentisch mit euren Kindern und sie fängt die besonderen Momente zwischen euch und eurem Kind oder euren Kindern dokumentarisch ein. Sie greift nicht ein ins Geschehen. Sie sagt nicht, stell dich du mal darüber, da guck du mal hierher. Und es dürfen eben alle Kinder und alle Erwachsenen das tragen, worin sie sich wohlfühlen. Und wenn ein Kind schmollt oder wegguckt oder keine Lust hat, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann wird da nicht animiert, dann wird da nicht dirigiert, sondern dann fängt das eben, ne, liebevoll diese Interaktionen ein. Und da entstehen ganz wunderbare, alltagsnahe, ganz besondere Einblicke. Und das ist eben auch gerade zum Beispiel für Familien mit neurodivergenten Kindern, die sich oft sehr schwer tun mit diesem Protokoll klassischer Fotoshootings, eine ganz wunderbare Möglichkeit, euer Familienleben für die Ewigkeit festzuhalten.
Ja, und sie schreibt so schön auf ihrer Homepage, alle Fotos entstehen aus dem Moment heraus. Dein Alltag ist gut genug, dein Leben ist gut genug, lass uns das feiern.
Genau, wunderschön.
Der Fokus von Karin ist natürlich nicht bundesweit, sondern sie schränkt das auf bestimmte Gebiete ein, NRW zum Beispiel für Familienreportagen. Genauer findet ihr das in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu ihr. Und es gibt einen Alleranfang-Rabatt von 50 Euro. Das heißt, der geht das ganze Jahr 2025 auf alle Formate ab 2 Stunden Fotografiedauer. Details, wie gesagt, bei uns in den Shownotes. Was uns zu unserem Postfach brächte, liebe Nora, wir haben wieder viel Post bekommen zu unseren Folgen vom letzten Mal. Zum Beispiel zum Thema Spielen gab es einige Rückmeldungen. Genau. Eine Frage, Nora, war, die immer wieder kam, war, schön und gut, aber was mache ich denn, wenn ich 2 Kinder habe, mit denen ich spiele? Wie gehe ich denn dann mit deren unterschiedlichen Bedürfnissen um, was das Thema Gewinnen, Nachgeben, Miteinander spielen und so weiter betrifft?
Ja, also da hatten wir es auch schon so ein klein bisschen in der Folge davon, ne, dass ich auch zu dir gesagt habe, dieses ein Kind immer gewinnen lassen, das würde bei uns auch oft nicht funktionieren, wenn mehrere Kinder miteinander spielen, weil dann die anderen Kinder auch irgendwann keine Lust mehr haben, da mitzuspielen. Ich muss nochmal den Begriff der Feinfühligkeit da bemühen. Es ist, glaube ich, wirklich so, dass wir uns einfach klar machen müssen, wenn wir mehrere Kinder am Spieltisch haben, ist es eine andere Situation, als wenn wir eine 1-zu-1-Situation haben mit einem Kind. Und dann muss sozusagen, müssen die Zumutungen gerecht verteilt werden. Das heißt, dann muss das eine Kind vielleicht die Zumutung aushalten, dass es nicht jedes Mal gewinnen kann. Und das andere Kind muss vielleicht die Zumutung aushalten, dass es auf das jüngere Geschwisterkind hier und da ein bisschen auch Rücksicht nehmen muss. Also es ist letztlich immer dieses Ausbalancieren. Und wir neigen oft bei Spielen dazu, in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu kommen und zu sagen, entweder wir spielen ganz streng nach Regeln oder wir spielen total lax und alles ist erlaubt. Und gerade bei Geschwisterkindern, die unterschiedlich alt sind, liegt eben auch oft die Kunst darin, so ein bisschen das Spiel für jedes Kind halt passend zu machen, ne? Und das auch für jedes Kind attraktiv zu machen, zu sagen, du bist schon älter, dir macht es vielleicht auch Spaß, das so und so zu spielen, ne? Also wir machen das zum Beispiel relativ häufig so, oder früher vor allem, als unser jüngstes Kind noch ein bisschen kleiner war, da haben wir Uno gespielt als ganze Familie. Und da war dann so eine Absprache intern, also alle spielen nach Regeln, außer dem jüngsten Kind, das legt einfach irgendwas. Und das war dann irgendwie aber auch lustig, weil wenn dann das Kind völlig random eine gelbe Karte auf eine grüne Karte gelegt hat, war danach halt gelb. So, das war halt so der Chaosfaktor im Spiel. Und das kann man natürlich blöd finden, aber wenn man das lustig verpackt und sagt, es ist quasi so ein bisschen ein neues Element in diesem Spiel, dass es halt quasi noch so einen Zufallsgenerator gibt in Form von einem Kindergartenkind, das einfach irgendwas auf den Stapel legt, kann das auch ganz nett sein. Aber natürlich muss man schauen, ne, je nach Alter der Kinder, je nach Bedürfnissen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es Phasen gibt, wo ich mit Geschwisterkindern nicht Brettspiele gespielt habe, weil es so stressig war und jedes Mal im Konflikt geendet ist. Und dann tatsächlich solche freien Rollenspiele, ne, im Sinne von, wir spielen jetzt alle mal, alle Plüschtiere müssen in die Tierarztpraxis oder so, oder wir machen einen Geburtstag für die Puppen, besser funktioniert hat.
Okay. Dann haben wir noch eine Frage an dich aus einer anderen Themenwelt. Wie geht man als Mama oder Papa mit den Erziehungsstilen der anderen um? Was darf ich zu einem Kind sagen, das bei uns zu Gast ist? Zum Beispiel, eine Freundin flucht sehr viel. Wie sehr darf ich das verbieten? Vor gut einem Jahr habe ich mich mit einer sehr guten Mama-Freundin ein einziges Mal eingemischt. Sie hat es total falsch verstanden. Heute sind wir kaum noch befreundet. Die Kinder sehen sich nur noch selten. Bisher habe ich ja auch oft gelesen, dass man es besser lassen sollte, sich je einzumischen. Für mich fühlt sich das manchmal jedoch sehr falsch an.
Ja.
Gleichzeitig möchte ich auch nicht noch mehr Freunde deshalb verlieren.
Ja, oh, das ist kompliziert. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns klar machen müssen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist was sehr Persönliches, ist sehr nah an unserem Herzen, hat viel mit unserer Identität zu tun und deswegen tut es auch sehr weh, da kritisiert zu werden, ne? Also wenn uns jemand sagt, ich weiß nicht, irgendwas, was weniger nah an unserem Herzen ist, im Sinne von, du, ich habe noch mal einen Tipp, wie du deine Pflanzen besser pflegen kannst oder irgendwas, ist das für uns leichter anzunehmen oft, außer die Pflanzen sind uns so nah an unserem Herzen wie unsere Kinder, als wenn uns jemand sagt, hier, ich habe noch mal einen ungefragten Tipp, wie du dein Kind anders erziehen solltest. Ne? Da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend mit gut gemeinten Ratschlägen, weil wir auch einfach oft nicht den Kontext kennen, in dem bestimmte Verhaltensweisen entstanden sind. Wir neigen oft dazu, unser eigenes Erfahrungswissen mit unserem Kind quasi zu übertragen auf andere Familien, andere Kinder und das kann sehr verletzend sein, ne? Also wie oft ich schon gehört habe von Eltern mit Kindern, die relativ leicht und früh einschlafen, hast du einfach mal probiert, dein Kind um 7 ins Bett zu legen und eine Geschichte vorzulesen. Also meins schläft dann immer ein und man denkt so, ja, wenn es so einfach wäre, vielen Dank auch. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr vehement dafür, dass wir uns einmischen und zwar auch bei Fremden, wenn wir sehen, dass Eltern oder andere Menschen grenzverletzend mit Kindern umgehen. Also es gibt manchmal so eine komische gesellschaftliche Scheu, wegzugucken, wenn Eltern teilweise regelrecht gewaltvoll werden, im Sinne von, naja, das ist Privatsache, wenn der jetzt sein Kind bedrohen will, so, ne? Und da finde ich super wichtig, auch wenn es mich jedes Mal Überwindung kostet, da echt reinzugehen. Also ich war mal im Zoo und da hat ein Kleinkind einen Wutanfall gehabt und dann hat sein Vater gesagt, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, dann werfe ich dich da zu den Löwen rein. Was halt super krass war. Und das Kind total panisch geschrien. Und dann bin ich da hingegangen und habe zu dem Kind gesagt, das macht der Papa nicht. Der ist gerade nur sehr wütend und verzweifelt und sagt deswegen so einen Quatsch. Und dann habe ich zu dem Vater gesagt, das können Sie nicht machen. Das ist Gewalt. Das geht nicht. Und der Vater hat sich dann so voll vor mich aufgebaut und sagte, ich habe 2 Kinder. Und ich so, ich habe 4. Aber das ist natürlich... Aber das ist natürlich dann auch nicht so konstruktiv gewesen. Aber ich versuche dann auch da zu deeskalieren, also nicht gleich zu sagen, ne, ich rufe die Polizei und so, sondern erstmal so mit den Eltern dann auch zu sagen, hey, ich verstehe das total, sie sind wahnsinnig gestresst, aber das geht echt gar nicht. Ja? Aber mich kostet das total Mut und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man da nicht wegschaut. Und ich bin auch schon zu Eltern gegangen und habe gesagt, sie lassen jetzt sofort ihr Kind los und nehmen ihre erhobene Hand runter. Kinder in Deutschland zu schlagen ist gesetzlich verboten und ich rufe die Polizei, wenn ich das Gefühl habe, dass es hier nicht sofort aufhört. Und es gibt Leute, die auch sagen, das soll man nicht machen. Es gibt Leute, die sagen, dann wird es für die Kinder zu Hause nur noch schlimmer, wenn sie sozusagen unbeobachtet sind mit den Eltern. Nach meiner Haltung und auch nach meinem Wissen zum Thema Kinderschutz ist es so, dass es für die Kinder total wichtig ist zu wissen, da gibt es Menschen da draußen, die im Zweifelsfall für mich aufstehen. Selbst wenn das dann im unmittelbaren Fall nicht so viel hilft, weil dann natürlich die Kinder mit den Eltern trotzdem nach Hause gehen müssen. Allein diese Botschaft, das wird nicht einfach sozusagen gesamtgesellschaftlich toleriert, sondern da kommt jemand und das ist falsch, kann einen Unterschied machen. Insofern, ne, es ist ein Spektrum. Meine Hemmschwelle, mich in die, sag ich mal, Erziehung anderer Leute einzumischen, ist ziemlich hoch, weil ich finde, es gibt ein ziemlich großes Spektrum an okayen Verhaltensweisen und ich würde nie irgendwo hingehen und sagen, du darfst das jetzt nicht machen. Aber es ist dann schon so, dass wenn ich das Gefühl habe, da findet eine Grenzverletzung statt, dass man dann auch Zivilcourage beweisen muss. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kind bei uns zu Hause flucht, so, dann würde ich vielleicht schon eine authentische Rückmeldung geben, im Sinne von, hey, das gefällt mir nicht oder könntest du damit bitte aufhören oder so. Aber ich würde da jetzt kein riesiges erzieherisches Fass aufmachen.
Ja, ähnlich. Also, wenn hier ein Kind zu Besuch ist und ein Verhalten zeigt, wo ich mir denke, so, geht's noch? Dann würde ich auch sagen, du, also wir machen das hier nicht so. Oder ich möchte nicht, dass du das hier so machst. Genau. So eine Ich-Botschaft reicht ja da völlig. Und sich bei Erwachsenen einmischen, finde ich ja am schwierigsten, so wie sie es ja auch schrieb, so in diesem Zwischenbereich. Weißt du, der Fremde in der Bar, das fällt mir, glaube ich, leichter als Tim Tom ist mit Tochter hier und macht plötzlich was, wo du sagst, sag mal, bist du irre.
Ja, klar.
Und da dann reinzugehen und zu sagen, also Chapeau
für den, und ich kenne das auch.
Manchmal
also,
muss
ne,
da auch eine Freundschaft leiden.
Es gibt auch Freundschaften, die an sowas kaputt gehen. Ne? Also du hast eine Freundin, die ist eigentlich voll nett und dann zieht die mit ihrem Kind so ein knallhartes Schlaflerntraining durch und erzählt dann auch ganz stolz, das hat ihr gestern Abend nur noch eine halbe Stunde geschrien und so. Und du, das kann wirklich dann auch dich darauf stoßen, dass du sagst, okay, wir müssen hier so unterschiedliche Wertesysteme und Weltbilder haben. Also das kann echt dann dazu führen, dass man sagt, es tut mir leid, das geht für mich nicht mehr. Ne? Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Und manchmal geht es, dass man so eine Brücke dann schlagen kann und sagen, das ist, ich sehe das völlig anders, aber das, was uns verbindet, ist trotzdem noch stark. Aber es ist ein schwieriges Feld und ich glaube, es gibt da nicht den einen pauschalen Ratschlag, aber auch hier, da muss ich jetzt nochmal die Brücke zu unserer Folge schlagen, ich versuche immer, wenn ich mit Menschen in Austausch gehe über ihr Erziehungsverhalten, von so einem sehr empathischen, was ist das Bedürfnis dahinter, Punkt zu gehen. Ne? Also, wie geht's dir, was bewegt dich dazu, warum machst du das, was steckt dahinter? Einfach eher so interessiert nachfragen und dann in den Austausch kommen. Und dann auch fragen, interessiert dich das, wenn ich dir erzähle, wie wir das zu Hause machen, oder möchtest du gerade gar nichts anderes hören, eher so.
Soweit für heute. So fängt sie an, die Demokratie.
Ja.
Einstehen für sich und für andere, ne? Okay, Nora, vielen Dank. Wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.